hörst Parallele Welten. Ein Podcast von und mit mir. Wie ein krankes Mädchen nach Afrika ging, auf der Suche nach Glück und doch sich selbst fand.
In der heutigen Folge meine Top 5 Flughafen-Stories. Sie sind krass, sie sind lustig und sie sind kaum zu glauben. Aber bevor wir loslegen, klick gerne den Share-Button an und teile diese Folge mit all deinen Freunden und der Familie. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn auf Platz 1 kommt die Superstory als Hörspiel. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Platz 5. Eintritt verschlafen. Auf Platz 5 haben wir meinen allerersten Flug von Deutschland nach Agadir, nach Marokko. Und an Bord haben die Stewardessen ein Formular ausgefüllt mit den ganzen Passagieren an Bord. Dieses Formular hat man gebraucht, um überhaupt nach Marokko einreisen zu dürfen. Das heißt, überhaupt reinzukommen in das Land. Und das Ding war, dadurch, dass ich die ganze Zeit die Wolken beobachtet hatte, für 4 Stunden lang, Alter, das ist schon extrem, war dann genau an dem Zeitpunkt, wo die diese Formulare verteilt haben, der Punkt gekommen, wo ich eingeschlafen bin, weil ich die ganze Zeit Wolken beobachtet habe. Und ich hatte vor mir diesen Klapptisch quasi runtergeklappt gehabt, das heißt, da hätte man durchaus was drauflegen können. Und ich weiß auch nicht, warum die Stewardess oder meine Sitznachbarn das nicht gemerkt haben, aber ich war ja nicht anwesend, ich habe ja geschlafen. Das heißt, ich habe nichts von alledem mitbekommen, wie die das alle gemeinsam besprochen haben, ausgefüllt haben. Die haben das auch übersetzt, weil dieses Formular ist nur auf Arabisch und Französisch. Genau. Also, ich frage mich bis heute, warum die Stewardess und meine Sitznachbarn mich nicht geweckt haben. Aber jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen. Und das ist Platz 5. Ich habe tatsächlich das Formular, das Ausfüllen und die ganzen Informationen, um überhaupt nach Marokko ins Land reinkommen zu können, verschlafen. Und sind wir gelandet und wir sind dann in den Agadirer Flughafen reingelaufen. Das war für mich ja eh schon mal Schock, weil wir sind ausgestiegen und dann standen da Soldaten mit Maschinengewehren. Das war ich so aus Deutschland halt nicht gewohnt. Und wir laufen halt rein, alle stellen sich in eine Schlange und ich sehe, wie die halt irgendwelche Zettel auspacken. Und ich dachte mir so, ist das jetzt mein Flugticket oder was? Und das haben quasi auch Soldaten und Flughafenmitarbeiter kontrolliert. Und ich gehe dahin, ich habe kein Wort verstanden, habe halt einfach meinen Reisepass rausgepackt und mein Flugticket und wollte halt durchlaufen. Und dann sagt halt der Polizist, so, ja, stopp, 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 wo ist der Zettel? Und ich so voll verschlafen einfach, was für ein Zettel? Ich weiß von keinem Zettel. Und dann waren hinter mir auch noch andere deutsche Passagiere, unter anderem ein älteres Paar. Und die meinten dann so, ja, sie müssen ja das Formular ausfüllen. Dann haben die mich auf die Seite gerufen und haben es mir erstmal erklärt. Dann habe ich gesagt, ich habe das Formular nicht, ne? Dann bin ich zu diesem Soldaten hin, habe dem das versucht irgendwie auf Englisch zu erklären. Der hat mir dann nochmal so ein Formular gegeben und ist dann mit mir und 3 anderen von diesen Soldaten oder Polizisten an den Rand gestanden, weil ich war die Letzte mittlerweile. Und hat kontrolliert, wie ich das ausfülle. Jetzt müsst ihr euch überlegen, ich hatte noch nicht mal mehr einen Stift dabei. Und das ist mein allererster Tipp für euch. Reist niemals an Flughäfen ohne Stifte. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Fehler gemacht habe. Das kommt auch nachher noch in anderen Stories. Aber es ist sehr riskant. Also habe ich keinen Stift gehabt. Also bin ich zu dem älteren Paar nochmal hin und habe gesagt, oh, haben Sie bitte einen Stift? Ich habe keinen Stift. Dann haben die mich voll angemotzt und meinten sie, ja, wie kann man denn ohne Stift reisen? Man muss doch Sachen ausfüllen. Dann habe ich gesagt, das ist das erste Mal, dass ich reise und geflogen bin. Ich habe keine Ahnung. Das haben die mir dann nicht geglaubt, haben mir halt einen Stift gegeben. Und die mussten ja aber auch weiter, ne? Das heißt, ich habe in einer Hetze ein Formular ausgefüllt, wo ich im Endeffekt eigentlich auch nicht wirklich wusste, ob ich jetzt das richtig ausgefüllt habe. Weil Französisch und Arabisch, ich wusste eigentlich nicht, was ich ausfülle. Und irgendwann, als ich zu langsam war, hat der Soldat mir das dann einfach so während dem Schreiben unter meinen Händen weggezogen und hat gemeint, ja, das reicht jetzt und das nimmt zu viel Zeit weg und jetzt mitkommen. Und dann haben die mit mir eine extra Kontrolle gemacht und dann durfte ich endlich rausgehen. Aber die waren sehr wütend und das deutsche ältere Ehepaar natürlich auch. Dem bin ich dann noch hinterhergerannt, um den Stift wiederzugeben. Und ja, ich habe tatsächlich verschlafen. Und zwar eigentlich das Wichtigste, um nach Marokko einzureisen.
Platz 4, Retter in letzter Sekunde. Der Flughafenmanager von Marrakesch.
So, in dieser Geschichte war ich am Marrakescher Flughafen und das war das zweite Mal, wo ich in Marokko gewesen war und quasi das zweite Mal nach Hause fliegen musste. Und dieses Mal halt von Marrakesch aus. Das heißt, ich war das allererste Mal in Marrakesch im Flughafen gewesen und kannte mich jetzt nicht so aus. Und ich habe halt dann, ich war ja alleine im Flughafen drinne. Und ich habe ja dann einfach nach dem Eingang gesucht für International Flights. Habe den dann gefunden und da war halt keine Menschenseele, weil ich so unfassbar früh dran war. Und ich dachte, ich latsch da jetzt halt einfach durch, ne? Dann stand da ein Schrank von Mann in Soldatenklamotten mal wieder und hat mich auf Französisch angehalten und angemotzt bis zum Gehtnimmer. Und ich habe kein Wort verstanden. Ich dachte mir so, was will der Typ, Alter? Und dadurch, dass ich wusste, dass es dieses Gesetz und diese Regel gibt, dass man auf Flughäfen, auf internationalem Raum und Boden befindet, müssen alle im Flughafen immer auch Englisch sprechen können. Und dadurch wusste ich ja, ich habe mein Recht, ich bin Deutsch, ich habe mein Recht, hier Englisch zu sprechen. Und habe dann dem klar gemacht, dass er mit mir Englisch sprechen soll, weil ich Französisch nicht verstehe. Und der hat nicht aufgehört. Der hat auf mich eingeredet in Französisch und ich wurde dann irgendwann auch lauter und habe gesagt, auf Englisch, hallo, excuse me. Ich verstehe kein Französisch, Alter. Sehe ich so aus? Und der hat nicht aufgehört. Nach einigen Telefonaten dann mit meinem Freund, weil der musste ja draußen warten, damals war es ja nur mein Freund. Und ihr müsst wissen, in Marokko dürfen die normalen Freunde oder dein Freund, dein Partner quasi nicht mit in den Flughafen rein, nur wenn ihr verheiratet seid. Ne? Das heißt, der durfte ja nicht mit rein. Nach unzähligen Telefonaten mit dem und Ausrastern habe ich mir nicht mehr zu helfen gewusst und bin halt nochmal zu dem Typen hingegangen, ne? Und habe da wieder angefangen, bis der irgendwann mir auf so einem ganz schlechten Englisch mit französischem Akzent klar gemacht hat, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann holt er die Polizei. Und ich mir erstmal gedacht habe, Alter, scheiße. Ich habe mal richtig Muffensausen bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie einfach Hilfe bekommen und bin an den Service-Schalter gegangen. Und da war so eine Frau und die hat dann das alles so halbwegs verstanden, halbwegs nicht. Und hat dann nur gemeint, ja, also ich muss zum Manager vom Flughafen gehen. Dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, was soll ich denn jetzt beim Manager vom Marrakescher Flughafen jetzt, ne? Jedenfalls hat die mich dann zu dem Typen hingebracht, der voll in so einem Anzug, der voll schick sah der aus. Und der vor allen Dingen konnte zum Glück Englisch. Und dem habe ich dann versucht, alles zu erklären und habe gedacht, die Welt geht jetzt unter. Und habe ihm versucht zu erklären, dass der Typ mit mir nicht Französisch spricht und dass der mich bedroht, die Polizei zu rufen und ich doch gar nichts gemacht habe. Ich einfach nur nicht verstehe, was für ein Formular ich jetzt bitte brauche, um da reinzugehen. Hat dann mich so am Arm genommen wie so ein Gentleman und hat mich dann zu so einem Stand geführt und hat gesagt, ja, das Formular müssen Sie ausfüllen und dann können Sie reingehen. Und mit diesem Typen da am Eingang will er nochmal ein ernstes Wort sprechen, ne? Und dann hat er mit dem Typen gesprochen und ich habe gehört und gesehen, also ich habe es natürlich nicht verstanden, aber der ist schon eskaliert von der Stimme her, von der Lautstärke, kam wieder zu mir zurück. Ich stand da halt immer noch so wie so ein Häufchen Elend und habe zu dem gesagt, Entschuldigung, und jetzt könnt ihr es wahrscheinlich erraten, ich habe keinen Stift dabei. Haben Sie einen Stift? Und dann hat er mir so richtig einen goldenen Kugelschreiber gegeben, hat gesagt, die müssen mir das aber wieder zurückgeben, ne? Dann habe ich das ausgefüllt. Ich habe ihm dann den Stift zurückgebracht, habe mich halt bedankt, gehe da zu diesem International Flight Eingang Und wo ich dann in den Eingang reingelaufen bin, hat er auf einmal Englisch gesprochen.
Platz 3. Sleepover in Casablanca.
Ja, das war wirklich eine der krassesten Erfahrungen, was Flughäfen betrifft. Und auch wieder in einem marokkanischen Flughafen, nämlich in Casablanca. Und der Flughafen ist riesig, meine lieben Leute. In der Corona-Zeit musste ich von einem Tag auf den anderen das Land verlassen, weil ich sonst, hätte ich wirklich nur noch einen anderen Tag gewartet, wäre ich illegal im Land gewesen und auf mich wären dezent krasse Situationen auf mich zugekommen, was die ganze Lage da betrifft. Musste ich mit einem Range Rover, mit meinem Mann, der hatte mittlerweile sein Visum zum Glück bekommen, von Ouarzazate nach Casablanca reisen, in einer Nacht- und Nebelaktion, und ihr wollt nicht wissen, wie lange das ist. Das ist wirklich einen halben Tag, wo man da wirklich nur im Auto verbringt und einfach nur fährt. Und dann, weil das alles so abrupt passiert ist, mussten wir in Casablanca im Flughafen übernachten, weil wir keine Unterkunft wegen Corona mehr bekommen hatten, weil wir viel zu früh dran waren, weil das der einzigste Weg war, noch nach Casablanca zu kommen, weil uns jemand halt in diesen Range Rover gefahren hat und mitgenommen hat, den wir bezahlen mussten. Also standen wir, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir standen so um, ich würde mal sagen, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts am Casablanca Flughafen. Casablanca Flughafen, Shoutout an euch, wirklich mega, mega. Von den ganzen Flughäfen, die ich jetzt schon quasi die Experience habe, war Casablanca der geilste und der netteste Flughafen wirklich. Und Leute, ich kam halt einfach aus Ouarzazate, das ist eine Wüstenstadt. Wir hatten da über 40 Grad, ich hatte halt einfach nur einen Rock an und ein T-Shirt. Und dann steige ich in Casablanca aus und es war so kalt, Leute. Es war so extremst kalt. Ich habe gedacht, ich kipp jetzt unmöglich. Dann haben die uns da zum Glück reingelassen. Nur das Ding war, in dem Flughafen war es auch richtig kalt, weil irgendwie alle Eingänge offen waren. Und wir waren halt erste Klasse geflogen. Und eigentlich als erste Klasse Passagiere, sage ich jetzt mal, hat man diese VIP-Plätze im Flughafen, wo man tatsächlich auch so liegen hat, wo man halt schlafen kann. Nur aus irgendeinem Grund waren die auch alle voll und wir hatten halt einfach keinen Platz mehr. Und wegen Corona wollten wir uns da jetzt auch nicht noch so mit den anderen da reinlegen. Und dann mussten wir bis morgens um 8, also jetzt rechnet es euch aus, 5 Stunden, ja, auf normalen, so hartplastik sitzen mit Armlehnen, das heißt, man konnte sich auch nicht ausbreiten, also so ausgebreitet hinlegen, mussten wir sitzend schlafen, aber auch immer einer schläft, einer nicht, um aufs Gepäck aufzupassen, dass keiner quasi das stiehlt oder so. Und es war so kalt, ey, es war echt brutal. Ich habe dann noch meinen Koffer ausgepackt und habe dann wie ein Obdachloser mir da irgendwie die Kleidung zusammengesucht. Ich hatte dann irgendwann unter dem Rock eine gepunktete Schlafanzugs-Plüschhose an und über meinem T-Shirt ein grauer Pullover und dann noch ein Schal um meinen Hals und habe aus einem anderen Schal eine Decke gebastelt. Also das war schon, ich sah schon, kein Kommentar. Naja, jedenfalls, es war hardcore wirklich, das zu schlafen, vor allen Dingen, weil wir eh schon einen halben Tag im Auto unterwegs waren. Und das alles unter Stress hatten packen müssen und vorbereiten müssen. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie nicht geschlafen. Ich hatte die Rückenschmerzen meines Lebens und habe mich total erkältet deshalb. Also ich kam in Deutschland an und war einfach krank. Und das war wirklich, ich weiß bis heute nicht, war es jetzt richtig lustig, weil ich einfach auf dem Flughafen übernachtet habe. Oder war es einfach nur kalt. Aber Leute, ich sag's mal wieder, ihr werdet immer sehen, es geht auf und ab. Wir wurden in dem Fall belohnt und sind das allererste Mal erste Klasse geflogen. Und Leute, nach diesem Sleepover in Casa waren die Flugzeugsitze in diesem Flugzeug erster Klasse sowas von genial. Ich habe gedacht, ich schlafe auf Wolken und ich habe dezent den ganzen Flug eigentlich geschlafen.
Fast Platz 1 geschafft. Platz 2 kommt jetzt mit Die Flirtattacke.
Das ist die Geschichte von März 2020. Ich war im Flugzeug und habe mich natürlich auf Marokko gefreut, auf meinen Mann und so weiter. Und hatte als einzigste von den ganzen Fluggästen war ich und noch zwei andere Frauen die einzigsten, die Maske schon getragen haben. Weil damals hat es ja alles erst begonnen mit Corona und keiner hat es wirklich ernst genommen. Und von dem her gesehen hat man ja nicht viel von mir gesehen, außer halt meine Augen. In diesem Flugzeug waren erstaunlich viele männliche Flugbegleiter dabei. Und ich glaube wirklich nur eine Stewardess. Ich hatte mein iPad rausgenommen gehabt und hatte halt Netflix angeguckt und so weiter. Und irgendwann habe ich schon gemerkt gehabt, wie einer von diesen männlichen Flugbegleitern die ganze Zeit an mir vorbeiläuft. Und ich habe dann mittlerweile mich schon so ein bisschen anders hingesetzt, dass ich ihm nicht im Weg bin oder so mit meinen Beinen. Und hat halt wieder gefragt, ja, ob er irgendwas bringen kann. Und ich kaufe mir ganz, ganz selten was im Flugzeug und habe dann dementsprechend auch gesagt, nee, brauche ich nichts, alles gut, passt. Dann ging es so weiter und jetzt kommt's, Leute. Also ich fasse es halt grob zusammen. Nach einer gewissen Zeit kommt ein dicklicherer Flugbegleiter, was mich echt gewundert hat, weil das gibt es ja eigentlich nie bei Flugbegleitern, das fand ich aber cool. Also wieder ein Mann auf mich zu und meinte dann so, er hätte was für mich und dass das, was er für mich hat, wäre von seinem Chef. Der hätte nämlich ein Auge auf mich geworfen und der fände mich ganz toll. Und der wollte mir das geben. Das heißt, der Chef von den ganzen Flugbegleitern von dieser Maschine quasi, der war ja auch noch sehr jung, die waren ja alle sehr jung, der hat irgendwas an mir gefunden gehabt, was ich nicht verstehen konnte und hat mir halt was ganz Besonderes geben wollen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, das hat er auf Englisch gesagt und auch wirklich gut laut zu verstehen. Und die ganzen Leute, die noch um mich herum saßen, locker noch zwei Reihen vor mir, haben das alle mitbekommen, haben sich umgedreht. Die zwei Leute, die neben mir saßen, haben sich auch zu mir umgedreht. Und ich dachte schon so, oh Gott, was kommt jetzt? Und ich habe nur so halt, weil ich halt einfach nett bin, habe ich gesagt, okay, danke. Und dann macht der da ein Trara um das Ganze und händigt mir irgendwann ein Bueno aus. Und ich war in der Situation, dass ich wirklich kurz davor war, in lautem Lachen auszubrechen, weil der ein Trara um dieses Geschenk gemacht hat, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt kommt was, weiß ich was. Und dann kommt da dieses Bueno, was ich natürlich auch sehr wertgeschätzt habe. Aber ich dachte mir, was soll das denn? Also bitte, also das finde ich schon ein bisschen aufdringlich so, weil ich habe kein Interesse natürlich gehabt. Und dann habe ich einfach nur so gesagt, ah, okay, vielen Dank. Und habe mich umgedreht, der ist dann gegangen und habe halt einfach zu meiner Sitznachbarin gesagt, möchten Sie ein Bueno haben? Und die meinte so, ja, ist es nicht für Sie? Und habe ich gesagt, ich möchte es nicht. Und dann hat sie es genommen, hat sie es gegessen. Und dann kam der, also dieser Chef quasi, der ein Auge auf mich geworfen hat, und hat mir die ganze Zeit halt so, mich so wirklich mit einem starren Blick angeguckt und zugezwinkert. Naja, jedenfalls, ne, ging das dann so halt die Zeit rum. Ich wollte dann aussteigen aus dem Flugzeug, wo wir gelandet sind. Und dann stellen sich ja die Flugbegleiter ja immer in einer Reihe auf und verabschieden ja die Passagiere, ne. Und ich will halt so raus, sag noch so, ohne die anzugucken, weil es mir halt einfach unangenehm war. Vielen Dank, und tschüss. Und dann hält der mich an und meinte so, ja, er hat mir ein Bueno gegeben. Und ob er halt im Gegenzug meine Nummer haben kann. Ich drehe mich wieder um, habe natürlich den Weg versperrt und habe gemeint, also vielen Dank, der Flug war sehr angenehm, aber wissen Sie, ich mag keine Buenos. Und habe mich halt wieder umgedreht und bin halt drunter gelaufen, ne? Alter, das war so eine geile Story.
Ein Rennen um die Zeit. Platz 1. Mona und der Soldat vom Agadirer Flughafen.
Leute, wir sind angekommen bei Platz 1 und diese Story ist ungelogen die krasseste Story, die ich je erlebt habe. Und wenn ich die Leuten erzähle, Familie und Freunde, an Familienfeiern das raushau oder so, da können die meisten nicht, weil sie so geschockt da sitzen und sagen, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert. Also, willkommen da jetzt dazu. So, Platz 5 hat ja damit gestartet, wie mein allererster Hinflug aussah nach Agadir und wie da alles schiefgelaufen ist. Jetzt kommen wir zu dem allerersten Rückflug von Agadir nach Deutschland wieder. Und das war folgendermaßen abgelaufen. Ich hatte keine Ahnung, wie das halt auf dem marokkanischen Flughafen aussieht mit dem Thema Rückflug, hatte keine Erfahrung und hatte mir quasi Wasser gekauft gehabt, bevor die Sicherheitskontrolle war. Das hat mir schon mal Zeit weggenommen und dann kam auch noch ein Sprengstofftest zum Einsatz, weil ich vergessen hatte, mein MacBook auszupacken und meine Kamera und dann mussten die auch noch so einen Test an mir machen. Das hat auch noch mal Zeit in Anspruch genommen. Als ich dann durch alles durch war, da waren ja dann auch immer Schlangen und so weiter, habe ich mir gedacht, ja, kacke. Jetzt habe ich kein Wasser mehr, weil das haben die mir abgenommen, weil ich das ja nicht wusste, dass man das ja erst nach der Sicherheitskontrolle kaufen darf. Jetzt muss ich jetzt noch Wasser kaufen, ne? Und ich habe mich beim Agadirer Flughafen nicht ausgekannt gehabt und habe halt nach diesem Wasser gesucht und habe überhaupt nicht mehr an die Zeit gedacht. Ich habe die Zeit komplett vergessen gehabt und bin da durch die Lehnen geschleppelt allein und habe danach Wasser gesucht und hab dann irgendwann einen Stand gefunden gehabt und hab mir da dann mein Wasser gekauft. Und vor mir stand so ein älteres deutsches Ehepaar, vielleicht waren die auch aus der Schweiz, ich weiß es nicht. Und die haben noch Souvenirs kaufen wollen, weil das so ein Kioskstand war, für ihre Enkelkinder vermutlich. Und hatten halt solche T-Shirts gefunden gehabt mit I love Morocco oder irgendwas mit der Sahara und mit Kamelen drauf. Und ich dachte halt am Anfang noch so, ja, nett, süß, goldig. Aber irgendwann habe ich mir so gedacht, boah, die brauchen ein bisschen lang, weil die halt quasi an der Kasse standen und sich nicht entscheiden konnten, welches T-Shirt sie jetzt nehmen. Und immer noch nicht, habe ich an die Zeit gedacht, aber war halt ein bisschen genervt, dass es so lange geht. Irgendwann konnte ich mein Wasser dann bezahlen. Und war gerade am Bezahlen, ja, gerade am Bezahlen. Und dann kommt auf einmal im gesamten Flughafen Agadir die Durchsage.
Achtung, Achtung, das ist eine dringende Durchsage für den Flug Agadir-Stuttgart. Agadir-Stuttgart. Die Passagierin Mona wird dringend, ich wiederhole, dringend ans Gate 6 gebeten. Ich wiederhole, Mona, sofort an Gate 6.
Das war halt natürlich in Englisch und ich stand da wie erstarrt, hab dem Verkäufer den Kassenzettel rausgerissen, aus der Hand gerissen, hab alles, das Kleingeld, was ich alles in der Hand hatte, einfach nur in meine Handtasche geschmissen und bin aus diesem Laden gestürzt und hab gedacht, jetzt. Es ist vorbei, es ist vorbei. Ich gucke auf mein Handy und sehe, dass es, glaube ich, es war 10 Minuten nach Gate-Schließung. Also ich war deutlich zu spät dran und dachte so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich habe meinen Flug verpasst und das war, wie gesagt, ne, Hin- und Rückflug. Ich hatte keinen weiteren Flug gebucht gehabt und war auf diesen Flug wirklich angewiesen, weil das war mein allererster Rückflug von Marokko. Und ich bin dann wie ein Irrer durch diesen Flughafen gerannt, hab dieses Gate gesucht, hab's nicht gefunden und bin dann in locker 3 weitere Läden gerannt und hab die ganzen Verkäufer angeschrien und hab gesagt, bitte, bitte, ich bin Mona, ich bin Mona. Das war die Durchsage, ich bin Mona. Und die meinten nur so, ja, was ist denn Mona? Auf Englisch halt alles, ne? Und ich meinte so, ja, die Durchsage, ich bin Mona, ich werde gesucht, ich muss an Gate 6, bitte helfen Sie mir. Und die konnten mir alle nicht weiterhelfen, bis ein Security-Mitarbeiter dann mir gezeigt hat, wo Gate 6 war. Ich musste dann auch noch eine Etage runterfahren und habe dann irgendwann Gate 6 gesehen. Mittlerweile kam wieder die nächste Durchsage.
Achtung, Achtung, das ist die allerletzte Durchsage für den Flug Agadir-Stuttgart. Die Passagierin Mona, das ist der letzte Aufruf. Bitte kommen Sie umgehend an Gate 6. Ich wiederhole, Mona, die Passagierin vom Flug Stuttgart-Agadir, wird dringend an Gate 6 gesucht.
So, das habe ich dann auch nochmal gehört. Das hat mich natürlich innerlich nicht ruhiger gestimmt. Ich bin an dieses Gate gerannt und habe einfach von Weitem schon gesehen, es steht keine Menschenseele mehr da. Und habe gedacht, jetzt ist vorbei. Jetzt ist komplett vorbei. Es standen wirklich nur noch ein Flughafenmitarbeiter da, ein Securitymann und zwei Soldaten mit Maschinengewehren. Ich muss es nochmal hier deutlich hervorbringen, weil die Situation so surreal ist. Ich renne da hin und sag auf Englisch:
Entschuldigung, ich bin Mona. Hallo, Salam. Ich bin Mona, Sie haben nach mir gerufen. Ist der Flug schon weg? Es tut mir leid, das ist mein erster Flug.
Und der Security-Mann und der Flughafenmitarbeiter haben nur gemeint, was ich gemacht hätte und ob ich nicht die erste Durchsage nicht gehört hätte. Und ich habe halt dann schon Tränen in den Augen gehabt und habe halt da fast angefangen zu heulen und habe gemeint,
es tut mir doch leid, das ist mein erster Flug.
Und was weiß ich was, ne? Und dann sagt der Security-Mann, guckt so raus aus der Tür und sagt so: Sie müssen jetzt rennen. Und ja, das habe ich dann getan. Und der Soldat mit dem Maschinengewehr ist mit mir gerannt. Und dann sind wir so über die Startbahn gerannt. Soldat hat auf Marokkanisch mir nur zu verstehen gegeben, dass ich schneller sein soll. Und ich sehe nur, wie wir einfach auf der Startbahn einfach rennen, was ja eigentlich gar nicht erlaubt ist, ne? Und ich sehe, wie einfach Flugzeuge an mir vorbei fahren, natürlich noch so in einem langsamen Tempo. Ich habe gedacht, scheiße, was ist, wenn mich eins erwischt? Ich sterb gleich. Und bin halt einfach weitergerannt. Und ich sehe nur, wie der Soldat über sein Walkie-Talkie sich mit irgendjemandem verständigt. Ich gucke irgendwann hoch und sehe, wie die Treppe, die ja an das Flugzeug gefahren wird, schon weggefahren ist und gerade wieder ranfährt wegen mir. Die Tür war einfach schon zu. Und wie die ganzen Flugzeug- und Flughafenmitarbeiter, die am Flugzeug noch standen, alles Marokkaner, mir zugewunken haben und geschrien haben: Yalla, Yalla, renn, renn einfach. Und der Soldat neben mir irgendwann gesagt hat: Du musst jetzt rennen, ich muss jetzt wieder zurück. Und ich einfach nur mit dem Heulkrampf einfach ihm gesagt: Und bin halt weitergerannt und sehe, wie wirklich 20 Männer mir entgegenbrüllen: Ich muss rennen. Und ich habe dann zu mir selber in der Situation gesagt: Und ich komme da an. Die haben alle nur rumgerufen. Die Treppe fährt wieder ran, die Tür öffnet sich, ich renne die Treppe hoch und der deutsche Pilot von dem Flugzeug steigt von seinem Sitz auf, kommt zu mir vor und klopft mir auf die Schulter und sagt:
Jetzt haben Sie es gleich geschafft. Gut sind Sie gerannt. Jetzt sind alle an Bord. Ready for take-off.
Ich musste durch das komplette volle Flugzeug laufen. Alle haben mich beleidigt angeguckt, weil die ja dezent zu spät kamen wegen mir. Ich habe mich hingesetzt, beruhigt und bin nach Deutschland geflogen. Was lernen wir daraus? Niemals aufzugeben, immer rechtzeitig am Flughafen da zu sein. Und wenn ihr mal nicht am Flughafen da seid, dann rennt.
Thank you. Das war eine Aufzeichnung von der Podcast-Reihe Parallele Welten. Ich war euer Host Mona. Mehr über mich findet ihr auf meinem Instagram-Account Monas Blogger Life. Die Musik ist von Scott Holmes. Mehr von ihm und seinen tollen Werken findet ihr auf FMA. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.